Hallo und herzlich willkommen beim Business Runner, dem Podcast mit Inspiration und Insights zum Wien Energie Business Run. Hört und schaut hinter die Kulissen von Österreichs größtem Netzwerksport-Event, bei dem aus Arbeitskolleginnen und Kollegen Teams werden. Wir halten euch auf dem Laufenden. Hallo, es spricht Andi Marek und ich darf Sie herzlich willkommen heißen zur 8. Folge des Business Runner, dem Podcast zum Wien Energie Business Run. In der heutigen Folge wird sich der Themenbogen von gesunde Arbeit zu Gleichstellung und Begegnung auf Augenhöhe, starke Netzwerke und so weiter spannen. Und dazu darf ich heute zwei Damen in unserem Podcast begrüßen. Und da wir uns schon sehr lange persönlich kennen, werden wir unser Gespräch auch in der Du-Form führen. Ich mache die Begrüßung in alphabetischer Reihenfolge und da komme ich gleich zu A wie Anderl. Ich freue mich über den Besuch bei uns im Podcast von der Präsidentin der Arbeiterkammer Österreich, Renate Anderl. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Und ich freue mich auch, dass sie Zeit gefunden hat. Sie ist Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentinnenschutz, Ulrike Königsberger-Ludwig. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite und auch danke für die Einladung.
Wir begrüßen heute zwei Damen in unserem Podcast und um für die perfekte Balance zu sorgen, gibt es natürlich auch zwei Herren. Meine Wenigkeit und einen Herrn, der immer mehr, sage ich jetzt, nervös wird. Nein, nervös ist nicht der richtige Ausdruck. Ich sage, er kommt immer näher zur Ziellinie. Es ist nämlich der Geschäftsführer des Wien Energie Business Run, Gerhard Wehr.
Danke, Andi. Ich freue mich ganz besonders, heute in dieser hochkarätigen Runde mit Vertreterinnen von unseren Partnern, die schon sehr lange beim Business Run dabei sind, dieses Gespräch führen zu können.
Der Podcast startet traditionellerweise mit einer kurzen Vorstellung der Gäste. Auch wenn das ob des Bekanntheitsgrads der beiden Damen nicht zwingend notwendig ist, dennoch darf ich dich, liebe Frau Präsidentin, bitten, gleich zu Beginn als Einstieg ein bisschen etwas aus deinem beruflichen Werdegang zu erzählen. Wie lange bist du eigentlich schon Präsidentin der Arbeiterkammer in Österreich?
Ja, ich komme ursprünglich aus der Gewerkschaftsbewegung, habe dort schon 1980 begonnen zu arbeiten, habe dann viele Ausbildungen gemacht und setze mich auch seit 1980 dafür ein, dass Frauen einen größeren Stellenwert in der Gesellschaft, in der Arbeitswelt generell bekommen. Und bin jetzt, habe mich wahnsinnig gefreut, damals gefragt worden zu sein, ob ich nicht die Präsidentin der Arbeiterkammer sein möge. Das habe ich sehr, sehr gerne angetreten und das mache ich ungefähr seit 8 Jahren jetzt.
Liebe Frau Staatssekretärin, dürfen wir auch von dir etwas aus deiner Vita erfahren? Und vor allem als Staatssekretärin gibt es ein großes Aufgabengebiet, oder?
Es gibt ein großes Aufgabengebiet, weil unser Ministerium sehr groß ist. Mein Schwerpunkt ist eben Gesundheit, aber auch Tierschutz und Konsumentinnenschutz, also auch ein breites Portfolio, das die Menschen in vielen Lebensbereichen betrifft. Und zu meiner Vita, ich bin seit 2003 wirklich Politikerin, habe vorher unterschiedliche Dienstverhältnisse gehabt, habe auch mit meiner ersten Ehe ein Unternehmen gegründet mit meinem ersten Mann, war dann in einem Beschäftigungsprojekt für langzeitarbeitslose Frauen Geschäftsführerin und habe eigentlich als Ursprungswunsch, Berufswunsch immer gehabt, als Kind schon, dass ich Lehrerin werde, hat mein Leben nicht hergegeben, aber es ist auch schön, wie es jetzt ist und ich freue mich sehr, dass ich im Staatssekretariat bei der Frau Ministerin Corinna Schumann mitwirken darf.
Das ist schön und ich freue mich besonders, dass wir heute gemeinsam ein bisschen plaudern können. Ich stelle gleich einmal die Frage, liebe Frau Präsidentin, Bezug zum Business Run. Da gibt es einen Bezug, oder?
Einen ganz intensiven Bezug. Erstens einmal betreibe ich mein ganzes Leben Sport. Ich glaube, es gibt kaum eine Sportart, die ich noch nicht ausprobiert habe. Ich glaube, ich bin in keiner perfekt, aber ich kann alles relativ gut. Derzeit, glaube ich, ist ja gerade Tennis gerade zu Ihnen. Also auch das habe ich schon getestet. Ich laufe sehr gerne, ich gehe Skifahren. Ich habe als Jugendliche einmal begonnen, Fußball zu spielen. Fußball begleitet überhaupt mein ganzes Leben. Mein Sohn hat mich verdonnert, glaube ich, jedes Wochenende auf einem Fußballplatz zu verbringen, als er damals begonnen hat. Heute verbringe ich meine Zeit am Fußballplatz, weil mein Enkel Fußball spielt, sogar international in Kroatien Fußball spielt dann wieder. Sitze wahnsinnig gerne im Rapidstadion, so wie vorige Woche, ungefähr bei 40 Grad. Circa 45 Minuten in strahlendem Sonnenschein. Da muss man schon einiges durchhalten. Würde mir wünschen, dass sie ein bisschen besser spielen, als sie das derzeit tun. Es begleitet mich ganzes Leben und ich bin davon überzeugt, dass gerade Sport, vor allem Mannschaftssport, wo viele Menschen zusammenkommen, etwas ganz, ganz Wichtiges ist und Wesentliches ist. Denn gerade dort spielt dann keine Rolle, wer man ist, was man ist, sondern alle haben ein Ziel, nämlich ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und das ist das, was mir so gefällt, nämlich das Zusammenstehen, zusammen gewinnen, zusammen verlieren. Man lernt enorm viel, wenn man Sport betreibt.
Ich hake ganz kurz ein. Paddle Tennis, ja. Schon mit der Scheibe nach hinten und so weiter oder nur mal hin und her spielen?
Ich habe jahrelang, auch schon lange her, aber jahrelang Squash gespielt.
Ah, ja.
Und das, glaube ich, 7 Jahre lang. Und ich glaube sogar sehr gut. Jetzt jahrelang nicht mehr, jetzt spiele ich Badminton, also immer so was Ähnliches. Jetzt habe ich begonnen, aber wenn ich es spiele, dann auch mit der Wand hinten und mit den Seitenwänden, ja.
Ich kann das noch nicht, aber ich bin dahinter. Es wird werden. Frau Staatssekretärin, Business Run, der Bezug dazu.
Der Bezug zum Business Run ist der, dass ich voriges Jahr die große Ehre hatte, zum ersten Mal selber mitzulaufen, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sozialministeriums. Das hat unheimlich Spaß gemacht. Alleine auch die Atmosphäre war wirklich überwältigend. So diese gute Stimmung, die da gewesen ist, so bei den Läuferinnen und Läufern, das war wirklich extrem lässig und um das im Ostviertlerisch zu sagen, hat mir unheimlich Spaß gemacht. Im Gegensatz zur Frau Präsidentin bin ich eine Spätberufene. Ich habe erst mit 40 begonnen, wirklich so diese sportlichen Tätigkeiten auch in meinen Alltag einzubauen. Ich habe als Kind eigentlich viel Federball gespielt mit meiner Freundin, da haben wir immer so Rekorde aufgestellt und ich war natürlich wandern wie alle, aber ich habe Turnen überhaupt nicht mögen und habe mir überhaupt nie vorstellen können, dass ich irgendwann einmal in meinem Leben Laufschuhe anziehe und habe dann mit 40 irgendwie so einen wirklichen Wechsel in meinem Kopf gehabt, glaube ich, habe dann zu Rauchen aufgehört, das kommt vielleicht dann später nochmal dazu, und habe dann wirklich entdeckt, dass Sport etwas Wunderbares im eigenen Leben ist und bin jetzt nicht so mit Paddle Tennis oder so solchen Sportarten, aber ich schwimme sehr, sehr gerne, ich gehe wandern, wenn es irgendwie geht, ich gehe walken und gehe halt auch laufen. Und habe jetzt seit kurzem entdeckt, dass sich in meinem Alltag nicht immer so eine Laufeinheit einbauen lässt, weil es halt einfach sehr inhaltsreich und auch zeitlich sehr herausfordernd ist. Aber was immer geht, ist eine halbe Stunde Turnen in der Früh. Und in meinem Alter, wenn ich das jetzt so sagen darf, ist es auch wichtig, Muskeln aufzubauen. Und das mache ich jetzt konsequent. Ich stehe wirklich eine halbe Stunde früher auf und turne jeden Tag. Und da bin ich eigentlich recht stolz auf mich, dass ich so diszipliniert und konsequent bin.
Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Beide Damen sind mitgelaufen schon beim Business Run. Jetzt, was ist denn das für ein Gefühl, wenn man da so steht beim Start? Man muss sich vorstellen, der Start dauert in Wahrheit 4 Stunden, 5 Stunden, bis alle über 30.000 Läuferinnen und Läufer auf der Strecke sind. Man steht hier zwischen vielen Menschen und dann heißt es, put your hands up in the air und los gehen wir's. Tom Bläumer ist beim Start und der macht es 63, 64 Mal, macht er dieses Startzeremoniell. Was geht einem da im Kopf vor, Frau Präsidentin?
Ich würde sagen Gänsehaut. Gänsehaut, dass man gemeinsam mit vielen, die man kennt, mit noch mehr, die man nicht kennt, jetzt das angeht, dass man sagt, jetzt laufen wir und wie ich es vorhin schon erwähnt habe, wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Ich sage gleich dazu, zur Entspannung für mich selbst ist es angenehmer, alleine zu laufen. Ich laufe auch zu 80% alleine für mich und bin auch nicht gerade erfreut, wenn eine Freundin meint, laufen wir miteinander. Also ich bin gerne allein unterwegs mit meiner Musik, um abschalten zu können. Aber dort ist es wirklich Gänsehaut. Gänsehaut, wie schafft man das? Kommen wir zum Ziel? Und gerade beim Business-Run ist ja das Spannende, es geht schön gerade, ein bisschen bergab, immer angenehm für mich, dann gerade eher der Donau entlang. Und das Schlimmste ist immer dann der Zieleinlauf in dem Fall, weil es geht am Schluss immer bergauf. Und ganz ehrlich, ich laufe wahnsinnig gern, aber bergauf mag ich gar nicht. Auch wenn es nur ein Hügel ist, weil jeder Hügel ist für mich ein Berg. Aber das Schöne ist danach, wenn man sieht, wie alle auf sich selbst stolz sind und glücklich sind, es geschafft zu haben. Ich finde, das ist noch mehr Gänsehaut, dass alle so stolz sind, nämlich jene, die jetzt nicht jeden Tag laufen, aber trotzdem diesen Bereich geschafft haben und gesagt haben, es ist schon was Tolles, wenn man sowas macht. Ich sage einfach, ich habe jetzt die Gänsehaut, glaube ich, vom Erzählen.
Frau Staatssekretärin, gibt es so einen besonderen Moment, der besonders in Erinnerung geblieben ist, der vielleicht jedes Jahr wiederkehrt? Gerhard Wehrs sitzt daneben, der hat ein Zeremoniell. Er hat es voriges Jahr ausgelassen aus zeitlichen Gründen, aber heuer wird es wieder kommen. Er wird vor dem Start in die Donau springen. Das ist das wiederkehrende Zeremoniell. Ja, du brauchst nicht in den Kopf beilen, es wird so sein. Wir werden es herausfordern mit Mikrofon.
Ja, da bin ich schon gespannt.
Sie ist eh warm, springen wir mit dann.
Sie ist warm.
Genau, wir können da gerne ein Gruppenevent draus machen. Also
da würde ich jetzt aufpassen, weil das hören jetzt viele Menschen und da erinnern wir uns dann dran. Aber gibt es so einen Moment?
Also wie gesagt, ich war ja voriges Jahr zum ersten Mal dabei und ich kann mich da auf einige Momente erinnern. Ich bin ja dann zu diesem Zelt gegangen, wo die Mitarbeiterinnen des Ministeriums gewartet haben, um dann gemeinsam auch zum Start zu gehen. Und alleine das Hingehen zu diesem Platz war so beeindruckend, wo man dann durch diese eigentlich Zeltlandschaft durchgegangen ist, wo die ganzen Läuferinnen und Läufer und die Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Zelte haben. Da war ich schon so überwältigt, dass ich mir gedacht habe, wo bin ich da? Es war richtig cool. Und dann also dieses gemeinsame Hingehen mit den Kolleginnen vom Sozialministerium, das war auch sehr bewegend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn man dann so steht, wie du das richtig gesagt hast, und man wartet und auf einmal bist dann wirklich du diejenige, die dann mitlaufen kann. Da geht es mir so wie dir, Frau Präsidentin. Also ich habe auch wirklich Gänsehaut gehabt. Das war wirklich enorm, enorm schön. Und was mir auch so in Erinnerung bleibt oder geblieben ist, ist einfach, ich bin auch eine Alleinläuferin. Ich brauche das auch für mich ganz alleine zum Abspannen und Ausspannen. Aber was in diesem gemeinschaftlichen Laufen dann einfach so tatsächlich da ist, du bist so motiviert, dass du ja Höchstleistungen laufst. Und du merkst das gar nicht, weil du einfach mitgesogen wirst. Das war wirklich auch so ein ganz tolles Erlebnis und auch eine Erinnerung, die ich habe. Und der Zieleinlauf ist auch immer ganz was Besonderes, finde ich, weil man da wirklich, wie du sagst, so stolz ist. Einerseits die Gänsehaut hat, weil es einfach so in der Gemeinschaft auch tatsächlich ist. Das war wirklich hervorragend. Und einer der Momente, die mir natürlich auch in Erinnerung bleibt, ist, dass mich dann du auf die Bühne geholt hast. Ganz überraschend. Ich war wirklich komplett überrascht. Und dann irgendwie nur so fast in Atemnot habe ich dann dort ein Interview geben dürfen. Das war doch auch sehr, wie soll ich sagen, bewegend. Also ein durchaus gelungener Nachmittag. Und ich freue mich riesig, dass ich heuer wieder mitlaufen kann.
Für alle, die jetzt zuhören, wenn die beiden Damen sagen Gänsehaut, dann ist es tatsächlich so. Man sollte sich das einmal nicht nur anschauen, sondern mit dabei sein bei einem Business Run. Und jetzt komme ich gleich zu einem ganz zentralen Thema beim Business Run. Es geht um die Begegnung auf Augenhöhe. Hier läuft der Lehrling neben der Chefin ganz selbstverständlich. Frau Präsidentin, warum gelingt denn das im Arbeitsalltag oft nicht so gut?
Naja, ich würde nicht sagen, ich bleibe beim Positiven. Es gelingt da und dort, gelingt es. Wir haben die Unternehmen, die auch den Lehrlingen den Respekt gegenüberbringen, der notwendig ist, der auch Lehrlinge motiviert, hier wirklich dran zu bleiben an dem Berufswunsch, den er hat. Das heißt, wir erheben alle 2 Jahre den Lehrlingsmonitor. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Und da erfahren wir schon, dass sehr viele Lehrlinge mit ihrem Chef, mit der Chefetage sehr zufrieden sind, dass sie anerkannt sind. Das bedeutet etwas für junge Menschen. Aber natürlich ist einiges zu tun, denn wir erleben schon noch immer die Unternehmen, die tatsächlich glauben, dass jetzt der Lehrling der Hilfsarbeiter ist, den man nach wie vor, und jetzt sage ich es wirklich so, um die Wurstsemmel schickt, den man dann nur am Besen gibt zum Zusammenkehren. Das sind die geringere Anzahl der Betriebe, sage ich auch dazu. Aber da ist halt mein Appell immer, dass wir jungen Menschen eine Chance geben, dass wir junge Menschen respektieren und dass wir auch wertschätzen, was sie leisten. Das fehlt manches Mal. Manchmal habe ich das Gefühl, dass man jungen Menschen davor immer ausgeht, wenn der jetzt, keine Ahnung, Automechaniker werden möchte, dass er die Motorhaube aufmacht und ohnehin sich schon auskennt. Also ich glaube, helfen wir den jungen Menschen, diesen Berufseinstieg besser zu schaffen, dann haben wir auch diese Lehrlinge, die zu ihren Chef stehen und ich sage es nochmal, es gibt viele Betriebe, wo es passt. Da, wo es nicht passt, da zeigen wir ohnehin dann immer hin und schauen, dass der Lehrling auch diesen Respekt bekommt, der ihm zusteht. Wir sind da dran und der Lehrlingsmonitor sagt uns immer wieder, wo ist nachzuschärfen.
Frau Staatssekretärin, kann die Politik etwas dazu beitragen, um Raum für Begegnung auf Augenhöhe zu schaffen?
Ich denke mal, die Aufgabe der Politik ist ja in erster Linie auf jeden Fall mit allen Menschen möglichst auf Augenhöhe zu kommunizieren oder besser gesagt, glaube ich, ist eine der ganz wichtigen Aufgaben in der Politik sowieso zuzuhören und mit Respekt, mit Wertschätzung Menschen gegenüberzutreten, auch andere Meinungen zu akzeptieren. Ich glaube, das ist einer der ganz wichtigen Punkte, um politisch erfolgreich zu sein, was immer das bedeutet, politisch erfolgreich zu sein, aber ich glaube einfach politisch einfach eine gute gemeinsame Gesetze zu beschließen, damit man die Bedingungen für die Menschen einfach verbessert. Ich glaube, das ist enorm wichtig. Und Begegnung kann nur funktionieren, wenn man auf Augenhöhe kommuniziert, wenn man zuhört und wenn man den anderen in seinen Bedürfnissen auch mit anderen Ansichten ernst nimmt. Und da kann die Politik aus meiner Sicht viel dazu beitragen, dass man miteinander besser umgeht, auch die unterschiedlichen Parteien besser miteinander umgehen. Ich glaube, dass Menschen es nicht mehr mögen, wenn man sie auf einer wirklich nicht sachlichen Art auseinandersetzt, sondern wenn man das ins Persönliche abdriften lässt. Und ich glaube, da haben wir schon eine große Aufgabe, eine große Verantwortung. Und natürlich ist man dann auch ein bisschen Vorbild für die Menschen. Und wenn man in der Politik selbst diese Grundregeln des Zusammenlebens nicht mehr ernst nimmt, dann hat das aus meiner Sicht negative Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft. Und deswegen, ja, wir haben eine große Verantwortung, wir haben eine große Aufgabe und ich hoffe sehr, dass viele Kolleginnen und Kollegen und auch vor allem junge Menschen, die in die Politik gehen, das auch für sich so machen. Weil, und das ist der letzte Satz dazu, weil ich schon glaube, wenn es uns nicht gelingt, auch der nächsten Generation zu zeigen, dass Politik etwas Wertvolles ist, etwas Wichtiges ist, nämlich enorm wichtig für die Demokratie ist, dann werden wir einfach keine jungen Menschen mehr kriegen in der Politik. Und deswegen haben wir jetzt die Aufgabe, den Beruf auch attraktiv zu halten. Und das geht nur aus meiner Sicht mit Wertschätzung und Respekt.
Gerhard, du bist der Veranstalter, du bist der Geschäftsführer der Business Run GmbH. Du lebst diesen Lauf. Für dich ist es nicht nur entscheidend, dass viele Menschen mit dabei sind, sondern du gehst bei all den Themen in die Tiefe. Eben auch bei diesem Thema Begegnung auf Augenhöhe. Kennst du Beispiele, wo Unternehmen diese Begegnung auf Augenhöhe vom Business Run in ihren Arbeitsalltag mitgenommen haben?
Ja, da kenne ich viele. Wir sind natürlich mit dem Business Run sehr viel unterwegs. Auch im Vorfeld der Veranstaltung führen wir viele Gespräche mit den Unternehmerinnen und Unternehmern. Und da merken wir immer wieder, dass wir ja per se Plattformgeber sind, um diese Augenhöhe oder dass die Begegnung auf Augenhöhe zu ermöglichen. Weil ich wiederhole mich da quasi in jeder Podcast-Folge, sage ich das einmal, die Begegnung in Sporthosen macht uns irgendwie alle gleich. Da sind wir irgendwie alle eins und das ermöglicht natürlich dann sehr vielen, sich dann auch zu öffnen. Wir haben das auch in der letzten Folge des Podcasts mit dem Geschäftsführer der Wien Energie ja auch selbst erfahren, dass der sagt, es ist ihm selber so gegangen, dass er quasi Berührungsängste mit dem ein oder anderen Kontakt, den er vielleicht noch nicht so gehabt hat, abgebaut hat, weil in der Umgebung bei Sonnenschein auf der Donauinsel, die Stimmung ist gut, Leute haben Freude, ist es einfach einfacher, als wie am Bürotisch vielleicht die ein oder anderen Gespräche zu führen. Und ja, da gibt's viele Beispiele und auch viele Unternehmen, die das sehr gut leben, diese Kultur und da alljährlich sich wieder betätigen, um das auf diesem Niveau zu halten.
Die Frau Staatssekretärin hat zuerst angesprochen, die gelebte Demokratie. Kommen wir zum nächsten Thema, das ist die gesunde Arbeitswelt. Frau Präsidentin, hat eine gesunde Arbeitswelt auch etwas mit gelebter Demokratie zu tun?
Selbstverständlich. Es geht auch bei Demokratie um Mitbestimmung. Und da kann man viel tun. Da brauchen wir auch die Politik, die bei der Mitbestimmung vor allem dort, wo wir Betriebsräte haben. Hier brauchen wir verstärkte Unterstützung, nämlich dann, wenn in Unternehmen jemand sagt, wir machen einen Betriebsrat, da haben oft die Problematik, dass kaum spricht das jemand aus, dann eine Kündigung ins Haus steht. Das heißt, da brauchen wir noch mehr Kündigungsschutz. Und dort, wo es Betriebsräte gibt, Betriebsrätinnen gibt, die Betriebsratskörperschaften vorhanden sind, da funktioniert Mitbestimmung. Und wir erfahren auch von den Unternehmen, dass das Zusammenleben, nämlich mit den Arbeitnehmerinnen, mit den Beschäftigten zum Unternehmen, viel positiver unterwegs ist, wenn man Ansprechpersonen hat, die mitbestimmen können. Und das ist bei uns die Betriebsratskörperschaft, das unheimlich wichtig ist. Und Gesundheit hat damit auch was zu tun, weil gerade von den Betriebsräten ja oft an die Idee kommt, also mitnehmen die Idee vom Business ran zu sagen, dann machen wir Betriebssport. Da sind das Arbeiterkammer gerade gut unterwegs in fast allen Bundesländern, dass wir versuchen, die Betriebe dazu zu bringen, an Betriebssportveranstaltungen teilzunehmen. Und dann passiert genau das, was eben angesprochen wurde. Wenn wir dann alle im gleichen Gockert sitzen, wenn wir alle die gleiche Sporthose anhaben, dann sind wir wieder ein Team. Und das hilft natürlich. Und ganz ehrlich, wenn ich mich wohlfühle in meiner Arbeit, wenn ich gerne in die Arbeit gehe, wenn ich nicht nur hingehen muss, weil ich Geld verdiene, sondern ich sage, ich fühle mich dort wohl, ich habe ein gutes Arbeitsklima, dann hilft es auch der Gesundheitsförderung. Und all das, was notwendig ist, ob es notwendige Impfungen sind, andere Maßnahmen, da ist oft der Betriebsrat die treibende Kraft. Daher Demokratie, Mitbestimmung hat das mit Gesundheit zu tun.
Ulrike, was kann eine Veranstaltung wie der Business Run dazu beitragen, wenn es ums Gesundheitsbewusstsein geht?
Naja, ich denke, in erster Linie kann es dazu beitragen, dass man sieht, dass Bewegung Spaß machen kann, dass es nicht um Höchstleistungen geht, sondern dass es einfach darum geht, sich zu bewegen, einfach auch zu spüren, einmal, wie es einem selber gut tut, weil ich glaube, viele wissen gar nicht, wenn sie es noch nie gemacht haben, laufen, wandern oder eine andere Sportart, dass das wirklich gut tut und dass man nachher, wenn man diesen sogenannten inneren Schweinehund überwunden hat, dass man sich ja unheimlich gut fühlt, dass man wirklich, wie wir vorher schon gesagt haben, dass man so stolz ist drauf. Ich glaube, das kann das Gesundheitsbewusstsein enorm fördern und wirklich auch dazu beitragen, dass man es in seinen eigenen Alltag einbaut. Und ich glaube schon auch, dass dieses gemeinsame Sportbetreiben, dieser Teamgeist, der auch schon angesprochen wurde, dass der natürlich auch für das Gesundsein wichtig ist, weil wir wissen alle, dass neben Sport und gesunder Ernährung die sozialen Kontakte enorm wichtig sind. Und wenn da in den Betrieben ein gutes Klima hergestellt wird, dass man auch ein gutes soziales Klima hat, dann ist das auch für die Gesundheit wieder förderlich. Also ich bin überzeugt davon, dass solche Veranstaltungen viel mehr dazu beitragen, auch in den Unternehmen eine andere Kultur hineinzubringen, weil es einfach darum geht zu schauen, wie kann man gemeinsam als Unternehmensführung und als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen guten Beitrag leisten für das Unternehmen, aber auch wie kann man in Unternehmen schauen, dass es den Menschen auch gut geht, weil darum geht es ja auch, dass man nur dann gut arbeiten kann, wenn man auch wirklich sich selbst wohlfühlt. Also kann es viel dazu beitragen.
Ich habe von dir schon oft gehört, Prävention ist der Schlüssel. Wie kann das bei den Unternehmen und ihren Mitarbeitenden stärker in den Fokus gerückt werden?
Also vielleicht darf ich da ganz kurz sagen, dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt davon, wir haben in unseren gesamten Gesundheitsausgaben in Österreich von diesen rund 60 Milliarden Euro nur um etwa 5% für Prävention. Und das ist wirklich erschreckend wenig aus meiner Sicht. Und deswegen sind wir überzeugt davon, dass wir in diesen Bereich investieren müssen. Und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Ansätze, nämlich wirklich von der Gesundheitskompetenz, wo ja, sage ich, kann auch selbst etwas tun für mich und für meinen Körper, dass man da ansetzt, bis hin eben zu Gesundheitsförderungsprogrammen in Betrieben. Gemeinsam mit der Arbeiterkammer wird da viel gemacht, gemeinsam mit der ÖGK wird da viel gemacht, gemeinsam mit den Gemeinden, mit der gesunden Gemeinde. Natürlich, aber auch bis hin dann zu Vorsorgeuntersuchungen, wo man auch wirklich hinweisen muss, es gibt enorm gute Programme in Österreich, wo man zum Beispiel Krebserkrankungen extrem früh erkennen kann. Das ist sehr wichtig. Das möchte ich wirklich betonen. Und ich möchte aber auch betonen, dass man diese Prävention dann nicht nur auf den Einzelnen hinunterbrechen darf. Ich habe das jetzt gerade bei einem Termin vorher besprochen. Ich glaube schon, dass man Gesundheitskompetenz fördern muss, aber es darf nicht dazu führen, dass man dann Menschen wieder einen Stress macht und sagt, du bist nicht gut genug, du schaffst das nicht in deinem Alltag, Sport einzubauen. Also ich glaube, da muss man schon Rahmenbedingungen schaffen, in der Gesellschaft, die Politik, die Unternehmen, dass es auch möglich ist, dass man die eigene Gesundheitskompetenz fördert und steigert. Also es braucht vieles. Ich glaube, es braucht das eigene Bewusstsein, aber es braucht da gute Rahmenbedingungen, damit man auch Prävention und ja, gut leben kann.
Heute zu Gast in unserem Podcast die Präsidentin der Arbeiterkammer Österreich, Renate Anderl, und auch die Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentinnenschutz, Ulrike Königsberger-Ludwig. Liebe Frau Präsidentin, wir sind beim Thema gesunde Arbeitswelt. Man hört oft, Sitzen ist das neue Rauchen. Ist das aktuell das größte Gesundheitsrisiko in der Arbeitswelt? Welche Rolle spielt vielleicht auch die Digitalisierung und damit verbundene Überforderung, ständige Erreichbarkeit etc. etc.?
Ich bin davon überzeugt, dass das tatsächlich ein Problem ist. Wir haben in Corona damals ist sehr stark ausgebaut worden, Homeoffice, das ist zu begrüßen, keine Frage. Aber da, wo Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nur mehr im Homeoffice sitzen, muss ich ehrlich sagen, es ist nicht mehr zu begrüßen. Man verliert den Kontakt zu den Mitarbeiterinnen, zu den Kolleginnen. Man verliert auch den Kontakt direkt zum Unternehmen. Also ist nicht vom Vorteil. Und da passiert es häufig. Ich erlebe es im eigenen Bereich. Wenn jemand im Büro angerufen wird und hebt nicht ab, ja, dann ist er gerade nicht im Zimmer, weil dann ist er halt gerade in der Küche, holt sich einen Kaffee oder ist halt gerade in einer anderen Abteilung, wird alles, da gibt's Verständnis dafür. Wenn man dann eine Kollegin zu Hause anruft und wird nicht gleich abgehoben, dann hat man die allerschlimmsten Gedanken, dass auch die vielleicht gerade sich einen Kaffee holt oder dass die gerade auch auf der Toilette sitzt, und das denkt man nicht. Ich glaube, dass der Großteil der Beschäftigten, die zu Hause arbeiten, viel zu intensiv arbeiten, sich nicht die Pausen gönnen, die notwendig sind. Und was wir halt schon wissen, dass nicht alle die richtigen Arbeitsmittel zu Hause haben, den richtigen Schreibtisch zu Hause haben, der Sessel, der passt. Das heißt, das spielt schon eine große Rolle. Das heißt, wir haben alle ein Handy, wurde gerade erwähnt. Und ich habe jetzt erst im Urlaub wieder festgehalten, in meiner eigenen Familie wäre das schön, wenn wir einen Tag das Handy mal abschalten würden. Also viel mehr sitzen mit dem Handy, weil man ständig was beantwortet, weil man ständig erreichbar sein muss und vergisst dabei, dass man sich ab und zu auch tatsächlich die Pause gönnen muss, nämlich eine halbe Stunde, ohne auf all diese Mittel zu schauen. Aber beim Handy sitzt man halt pausenlos. Also ja, es ist ein Problem. Insgesamt die Digitalisierung ist ein Problem. Bei meinen Betriebsbesuchen erlebe ich es leider, dass die Beschäftigten in der Mittagspause mit dem Schnitzel daneben im Laptop stehen haben. Also das wirkliche Abschalten von Arbeit haben wir nicht mehr. Das bedeutet viel mehr Stress für die Beschäftigten. Und da ist wirklich mein Appell, Arbeitszeiten so zu gestalten, damit Beschäftigte auch, wie gesagt, Sport betreiben können, was halt auch nicht mehr so ist. Und auch mein Appell, beim Sport wirklich das Handy zu Hause lassen oder zumindest nur mitzunehmen, um zu wissen, wie viele Schritte und welchen Weg ich gelaufen bin. Das ist nämlich das, dass ich sogar einige erlebe beim Laufen, die dann noch Telefone beantworten. Ja, also es ist wirklich ein Problem mit der Digitalisierung. Auf der einen Seite hilft sie uns, aber ich bin überzeugt, sie stresst weitaus mehr, als was sie hilft.
Ich muss kurz einhaken.
Gerne.
Was hat die Familie gesagt, wie du gesagt hast, jetzt machen wir einen Tag einmal kein Handy?
Das geht nicht. Also ich habe zu Hause ein Handy-Gefängnis sogar. Ich habe es einmal geschafft, bei einem Essen zu sagen, alle Handy müssen ins Gefängnis. Der lauteste Aufschrei war in Wirklichkeit von meinem Enkel, der nicht verstanden hat, warum jetzt das da jetzt nicht neben ihm liegen kann. Also es funktioniert ganz kurz, ein ganzer Tag funktioniert nicht.
Alles klar.
Schon ein Loving Sportergebnisse.
Frau Staatssekretärin, ganz kurz von Ihnen zu diesem Thema.
Kann ich nur zu 100% unterstreichen, was die Frau Präsidentin gesagt hat. Und ich glaube auch, dass wir da auch als Politik eine große Verantwortung haben, speziell was die Handynutzung und die Social-Media-Nutzung von Kindern und Jugendlichen angeht. Nämlich nicht, um einzuschränken, sondern um aufzuzeigen, was das bedeutet, was das auch wirklich für die Entwicklung von Kindern bedeutet. Und ich möchte es wirklich betonen, da geht es dann auch gar nicht darum, dass wir die Eltern irgendwie da verunglimpfen möchten, sondern man muss einfach darauf hinweisen und auch die Plattformen in die Pflicht nehmen, welche Algorithmen dafür sorgen, dass diese digitalen Medien und diese Nutzung von den sozialen Medien einfach wirklich süchtig machen. Das ist eines der aus meiner Sicht wirklich großen Probleme. Und man sieht ja auch, dass Kinder und Jugendliche, die eben in Sportvereinen sind, die, du hast vorher gesagt, deine Enkel spielen Fußball, meine spielen auch Fußball, meine Söhne haben Fußball gespielt. Und man sieht genau, dass jene Kinder und Jugendliche, die eben Sport betreiben, wirklich dann auch weniger diese digitalen Medien nutzen und weniger in den sozialen Medien sind. Und ich glaube, das ist eine ganz große Verantwortung von uns allen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin schon auch der Meinung, dass jeder und jede für sich auch Verantwortung trägt. Aber es geht schon auch immer darum, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und bei den sozialen Medien bin ich wirklich überzeugt davon, es ist jetzt an der Zeit, dass man sich dieses Thema gut anschaut und Möglichkeiten schafft, um zu reglementieren. Also nicht um zu verbieten, aber um auch auf die Gefahren hinzuweisen. Das ist wirklich ein Riesenthema für die Zukunft, glaube ich. Sonst hat man Rapid auch Schwierigkeiten, dass sie Spieler kriegt.
Naja, okay.
Ich glaube eh nicht ganz, aber könnte ja sein. Ne?
Ich habe eine Frage an beide Damen. Welche Verantwortung haben denn eigentlich Unternehmen, die Politik, aber natürlich auch jeder Einzelne, wenn es um Gesundheit und Fitness geht?
Ich finde, dass Unternehmen, ebenso auch die Politik, aber vor allem die Unternehmen eine riesengroße Verantwortung haben. Denn es ist ja sehr spannend, dass wir immer noch Arbeitskräften schreien, also Unternehmen schreien nach Arbeitskräften, nach Fachkräften. Aber dann geht es aber auch darum, die Fachkräfte, die Arbeitskräfte, alle Beschäftigten, so gute Arbeits, ein Arbeitsumfeld zur Verfügung zu stellen, dass sie auch gut arbeiten können. Wir diskutieren ja gerade immer Pensionsantrittsalter und wir erleben aber, dass viele nicht aus der Beschäftigung in die Pension gehen, sondern leider vom Arbeitslosen, vom AMS in die Pension gehen. Das heißt, wir brauchen altersgerechte Arbeitsplätze, nämlich dass gerade auch Ältere beschäftigt sein können, aber auch nebenbei so viel Power noch haben, um Sport betreiben zu können. Und ich glaube, daher ist das die Verantwortung beim Unternehmen viel größer, als sie manchmal selber glauben. Das heißt, damit meine Beschäftigten auch bis zum Pensionsantrittsalter wirklich ihre Arbeit vollziehen können, muss ich auch die Rahmenbedingungen schaffen. Das ist die Verantwortung der Unternehmen. Das kann nicht der Beschäftigte. Und im Unternehmen kann es auch nicht wirklich die Politik, außer dass die Politik dafür sorgt, dass es dringend notwendig ist, altersgerechte Arbeitsplätze einfach anbieten zu müssen. Nicht die Frau mit 59 zu kündigen, sondern dafür zu sorgen, wenn der Arbeitsplatz nicht mehr geht, wo gibt es einen Arbeitsplatz, wo die Frau auch noch bis zu einem anderen Alter beschäftigt sein kann. Das ist eine große Verantwortung und die wird immer intensiver, weil ja Frauen jetzt auch angehoben wird, des Pensionsantrittsalters, die müssen jetzt länger arbeiten. Jetzt glaubt man vielleicht, dass jetzt alle dann einen tollen Arbeitsplatz haben. Im Gegenteil, wir haben nur immer so, dass jede dritte Frau vom AMS in die Pension geht und leider nicht vom Erwerbsleben.
Ulrike, ich habe gemerkt, dass da möchtest du auch was dazu sagen.
Also für mich gibt es die drei Ebenen. Das eine ist, die Politik muss die gesetzlichen Rahmen schaffen. Und wenn man in der Geschichte zurückschaut, sieht man ja, dass die Politik immer gemeinsam auch mit den Gewerkschaften dafür gesorgt hat, dass die Arbeitsbedingungen sich verändern. Ich sage jetzt einmal 8-Stunden-Tag, ja, Krankenstandsregelungen, Urlaubsregelungen. Man kann sich erinnern, man hat einmal 14 Tage Urlaub gehabt, jetzt hat man 5 Wochen, 6 Wochen. Also immer die Politik hat die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschafft, damit man die Arbeitswelt so aufstellt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch gut arbeiten können. Natürlich auch, dass die Unternehmen bestehen können. Ich glaube, das muss man auch immer mitdenken. Es braucht immer beides, Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen. Das ist der eine Punkt, also die Politik, ja, Gesetze schaffen. Die Unternehmen, bin ich schon wirklich überzeugt davon, dass die Unternehmen die Verantwortung haben, in den Unternehmen eine gute Kultur zu haben. Und ich habe das vorhin schon in einer Frage gesagt, da geht es einfach aus meiner Sicht um ganz viel Wertschätzung. Da geht es auch um neue Führungsmodelle. Da geht es auch um einen anderen Umgang miteinander. Du hast vorher gesagt, Lehrling und Chefin, dass man einfach sagt, jeder und jede hat in seinem Betrieb oder in dem Betrieb eine Aufgabe zu erfüllen, dass man das auch sieht, dass man vielleicht manchmal mehr die Stärken und nicht nur die Schwächen sieht. Das ist die Unternehmenskultur. Ich glaube, dass die enorm wichtig ist, um gesund zu sein, um fit zu bleiben. Und natürlich hat man dann als Mensch selber auch die Verantwortung, für sich selber zu sorgen. Und weil vorher kurz das Rauchen angesprochen wurde, man kann natürlich auch gesund leben, indem man halt sagt, ich entscheide mich gegen Rauchen. Ja, ich war selber mal starke Raucherin, das war vor meinem 40. Geburtstag und dann hat sich eben der Schalter in meinen Kopf umgelegt und ich kann es nur sagen, es ist kein Vergleich, ob ich heute am Tag 30 Zigaretten rauche oder keine Zigarette rauche. Das ist eine bewusste Entscheidung, ja, und die kann man natürlich selber treffen. Und darum braucht es alle Ebenen, um die Gesundheitskompetenz zu fördern, aber auch möglich zu machen, dass man wirklich gesund und fit leben kann.
Ich darf gleich bei dir bleiben und ich wusste bis vor wenigen Augenblicken nicht, soll ich die Frage stellen oder soll ich sie nicht stellen? Ich stelle sie. Wir kommen zu Laufveranstaltungen. Aktuell beschäftigt Laufveranstaltungen nämlich eine Diskussion, die dieser Verantwortung diametral entgegensteht. Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden viele Teilnahmen an sportlichen Veranstaltungen ermöglichen, machen sich vermehrt nämlich Sorgen, dass dieser geldwerte Vorteil, den sie dadurch haben, eine Sachbezugspflicht auslösen könnte und streichen dann diese Veranstaltungen. Wie beurteilst du diesen Umstand?
Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nicht meine Hauptkompetenz. Ich nehme das sehr gerne mit. Mir ist das in diesem Ausmaß auch gar nicht so bewusst, sage ich jetzt auch ganz ehrlich. Aber ich nehme das wirklich gerne mit, auch um mit dem Finanzminister darüber zu sprechen. Ich glaube, das muss man auch auf dieser Ebene sich anschauen. Also meine persönliche Haltung ist ganz klar, wenn Unternehmen derartige Angebote machen, dann sollten sie eigentlich nicht Nachteile davon haben, sondern im Gegenteil, man sollte wirklich, nämlich das jetzt gesamtgesellschaftlich sehen, eigentlich sollten sie dadurch einen Vorteil haben. Also wir haben ja diesen Ansatz, dieses Health in all politics. Und wenn man es jetzt nicht nur von einer Warte sieht, sondern von vielen Warten sieht, dann muss man halt auch immer schauen, Nutzen und Schaden abwiegen. Und deswegen nehme ich gerne mit diese Frage.
Frau Präsidentin hat kurz eingeworfen, was?
Nein, es gibt diesen Freibetrag für die Beschäftigten und da muss man, es ist gerade jetzt nicht absehbar, dass da eine Änderung gibt, aber vielleicht können wir mal eine Diskussion starten, damit man in dem Bereich dafür sorgt, dass wenn der Freibetrag nicht eingehalten wird, spricht ja nichts dagegen, aber überschreiten darf man den Freibetrag für die Beschäftigten nicht.
Genau, also ja. Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also ich bin jetzt 2026 30 Jahre in der Situation, Laufveranstaltungen zu organisieren, immer in der Veranstalterposition und schon in meinen vorhergehenden Beschäftigungen für die größte österreichische Marathonveranstaltung hatten wir seinerzeit einmal die Idee, nämlich diejenigen, die sich mit ihrer sportlichen Betätigung ja auch Gutes tun und auch ins Gesundheitssystem quasi einzahlen, indem sie sich gut trainieren und vorbereiten, dass man die belohnt. Ich kann mich erinnern, da haben wir seinerzeit, das war Anfang der 2000er, hat große Aufruhr irgendwie dafür gesorgt. Das hat aber schlussendlich leider nicht gewirkt. Wir haben einen offenen Brief verfasst und eine Pressekonferenz gemacht und gefordert, dass Teilnehmer, die Teilnahmegebühren zahlen für ihre sportliche Betätigung, dass die das steuerlich absetzen können sollen. Es ist natürlich hat nicht stattgefunden oder konnte nicht realisiert werden. Jetzt ist es so, von der Regelung mit der Sachbezugspflicht sprechen wir von einer Regelung, die ist ja nicht neu, die gibt es ja schon einige Jahre. Und die meisten Unternehmen betrifft sie auch nicht, weil sie sagen, dass wir machen das einmalig, dass wir unseren Mitarbeitern die Teilnahme ermöglichen und diese Kosten zahlen und bleiben dadurch unter dieser Freibetragsgrenze. Aber es gibt Unternehmen, die ja klare Strategie haben und die groß sind, die tausende Mitarbeiter haben. Und da habe ich auch einige Fälle, die mir dann sagen, wir können das nicht mehr machen, weil wir ermöglichen tausenden Mitarbeitern diese Teilnahme. Und es wird dann über die Mitarbeiteranzahl der Durchschnitt ausgerechnet. Und wenn der Durchschnitt dann über diesem Freibetrag ist, dann ist das Unternehmen sachbezugspflichtig. Und die Unternehmen, die eigentlich den Mitarbeitern Gutes tun wollen, die gehen ja dann nicht zu den Mitarbeitern und sagen, jetzt ziehe ich dir den Sachbezug ab, sondern müssten es dann selber bezahlen. Und da haben wir halt einige, die sagen, das müssen wir uns anschauen, ob wir uns weiterhin in dieser Intensität da engagieren können und das weiterhin bezahlen werden für unsere Mitarbeiter. Es geht immer um die Begrifflichkeit der Betriebsveranstaltung. Ja, also wenn ich jetzt eine Veranstaltung mache, so wie bei uns, wo ich ein Zelt noch buche für meine Firma und vielleicht nur Catering, dann kann man immer argumentieren, das ist zum Zwecke des besseren Verständnisses in der Firma und für die, also es ist eine Betriebsveranstaltung, da fällt man nicht in diese Sachbezugsregelung rein. Aber da gibt's gerade heftige Diskussionen, was da reinfällt und was nicht. Ich als Veranstalter fordere, eigentlich müsste der Sport ausgenommen sein oder alle Sportarten, wo sich nachweislich Unternehmen, so wie Sie es auch gesagt haben, Frau Staatssekretärin, dass alle Unternehmen, die sich nachweislich engagieren in dem Bereich und Gutes tun, dass die eigentlich nicht sich dieser Gefahr aussetzen müssten, dass sie noch zusätzliche Kosten treffen.
Wie gesagt, ich glaube, dieser Ansatz Health in all policies, wie es ja eigentlich auch in unseren Gesundheitszielen festgeschrieben ist, der muss noch viel mehr in alle Hirne, wenn ich das so sagen darf, aller Politikerinnen und Politiker hinein und auch von vielen anderen gesellschaftlichen Gruppen, weil es wirklich darum geht, Gesundheit ist nicht nur die Gesundheitspolitik, da geht es um ganz viel, da geht es um Wohnen, da geht es um Arbeit, da geht es um viele, viele andere, um Bildung, da geht es um ganz viele andere Felder eigentlich des gesellschaftlichen Zusammenlebens und deswegen ist es ein extrem wichtiger Ansatz, nicht immer nur Seins zu sehen, sondern den gesamten gesellschaftlichen Nutzen und volkswirtschaftlichen Nutzen eigentlich auch anzuschauen und ich glaube, das geht und wie gesagt, ich glaube, wir können das gern mitnehmen, dass man mal zumindest diskutiert drüber, ja.
Alles klar und das ist schon damit beendet. Wir gehen schon zum nächsten Themenblock, den wir gerne gemeinsam beleuchten möchten. Das ist die Gleichstellung. Gerhard, wie haben sich denn Teilnehmerzahlen da in den vergangenen Jahren entwickelt? Laufen war auch vor 25 Jahren, als der erste Business Run stattfand, noch eher männlich dominiert. Wie schaut es derzeit aus?
Ja, es ist tatsächlich so, dass anfangs des Aufkommens von Laufveranstaltungen das Laufen männlich und leistungsorientiert war. Das Laufen wird aber zunehmend weiblicher. Also bei unserer Veranstaltung, ich habe jetzt heute früh gerade mal nachgeschaut von den angemeldeten Teilnehmern bei uns, sind jetzt aktuell 38,8% weiblich. Und der Rest männlich, aber die Tendenz ist steigend. Es gibt auch in Österreich schon Laufveranstaltungen, wo dieser Wert über 50% also liegt, dass das gekippt ist, dass es weibliche Dominanz gibt. Das hat auch natürlich damit zu tun, welche Distanzen bietet man an. Bei einer Marathonveranstaltung ist das was anderes, weil Marathonlaufen natürlich zeitintensiver ist als wie bei uns der 3-Kilometer-Lauf. Dafür kann ich mich relativ leicht vorbereiten. Aber es ist gut so und wir werden das weiter fördern. Und es ist klar zu erkennen, dass das Laufen weiblicher wird.
Frage an die Frau Präsidentin, die liegt jetzt natürlich auf der Hand. In den Chefetagen der österreichischen Unternehmen schaut es nicht ganz so ausgewogen aus, wie wir jetzt gerade gehört haben beim Business Run. Was braucht es, damit insbesondere Frauen in der Arbeitswelt gleiche Chancen haben?
Ja, da schaut es nicht so gut aus, wobei auch etwas im Steigern, aber es geht halt im Schneckentempo. Leider haben wir nicht die eine Maßnahme, die uns helfen würde, dass wir das ändern, die gibt's nicht. Ich glaube, es wird notwendig sein, dass wir rechtliche, wirtschaftliche und soziale Kompetenzen brauchen. Wir brauchen rechtlich die Möglichkeit, dass wir erstens einmal die Lohntransparenzrichtlinie umsetzen, nämlich, dass wir dafür sorgen auch, dass Frauen das Gleiche bezahlt bekommen bei gleichwertiger Tätigkeit. Da sind wir leider auch nur immer im Schlusslicht in Österreich. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, ich glaube, gestern bei einer Pressekonferenz wieder gesagt, ich glaube, seit 40 Jahren sage ich das, wir brauchen dringend mehr Kinderbildungseinrichtungen, wir brauchen auch Pflegeeinrichtungen, weil gerade diese Tätigkeit überwiegend Frauen machen und dann sagen, für was anderes habe ich keine Zeit. Und wenn Frauen immer diese Arbeit erledigen, sich um Kinder kümmern, dann wird sie wahrscheinlich nicht so schnell zu einer höheren Stelle Ja sagen, weil sie genau weiß, dass die Zeit intensiver ist. Das heißt, wir haben da einiges zu tun. Ich sage aber immer auch dazu, also wir brauchen auch die Unternehmen dazu, die Arbeit der Frauen schätzen. Ab und zu habe ich so das Gefühl, wenn es irgendwo schief geht und es geht bei den Männern schief, dann rutschen immer die Frauen in den Vordergrund. Das passiert schon ein paar Mal, wo ich mir immer vorkomme, aha, jetzt müssen die Frauen das wieder auslöffeln, was passiert ist. Das ist das eine. Aber ich sage auch immer ehrlich dazu, manches Mal stehen wir Frauen uns selber im Weg. Mit vielen Frauen, wie wir diskutieren, die uns dann immer wieder sagen, nein, in der zweiten Reise ist ganz angenehm, ganz vorne die Verantwortung möchte ich nicht übernehmen, wobei ich bei ganz vielen davon überzeugt bin, dass sie es besser können wie viele andere. Aber diesen Schritt zu wagen, da fehlt es oft auch an einem Selbstbewusstsein der Frauen. Das heißt, wir haben ganz viele Punkte, die wir diskutieren müssen und ich komme ja aus der Frauenpolitik und das ist nicht immer so gern gesehen gewesen, wenn ich gesagt habe, ja, ab und zu stehen wir uns selber im Weg. Denn wenn man gefragt wird, willst du jetzt Präsidentin werden, dann sagen alle, nein, das kann ich nicht, das mache ich nicht. Bei den Männern ist es meistens so, na sicher mache ich es, ja, mache ich, probiere, passt schon so, ja. Also da haben wir viel zu tun. Wir brauchen die wirtschaftlichen Möglichkeiten, wir brauchen die rechtlichen Rahmenbedingungen dazu, alles, was dazugehört, aber wir brauchen soziale Kompetenzen und ein Selbstbewusstsein der Frauen brauchen wir auch dazu.
Frau Staatssekretärin, wo stehen wir bei diesem Thema Gleichstellung? Wo stehen wir in Österreich aktuell, auch im Hinblick auf ältere Arbeitnehmerinnen, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Migrationshintergrund?
Ich glaube, auch da haben wir große Herausforderungen. Wir haben es ja vorhin schon gehört von der Renate Andl, von der Frau Präsidentin, dass wir gerade im Bereich von älteren Arbeitnehmerinnen einfach das wirklich tagtäglich erleben, dass man sie freisetzt, dass man es nicht mehr braucht. Und ich bin ja der Meinung, dass bei Frauen das schon eigentlich Mitte 40 beginnt, dass man dann anfängt zu sagen, eigentlich werden sie jetzt alt und man kann sie nicht mehr so brauchen. Ich glaube, da gibt es einen ganz einen großen Handlungsbedarf, auch bei den Unternehmerinnen und Unternehmern zu sagen, ihr verzichtet auf ein unglaublich großes Potenzial. Da gibt es ein großes Wissen, da gibt es einen großen Wissenstransfer. Und also ich glaube, es ist auch gut, wenn Teams gemischt sind. Ich glaube, es sind gut, wenn Männer und Frauen in Teams sind. Es ist aber auch gut, wenn junge und ältere Menschen zusammenarbeiten, weil man ja unglaublich voneinander profitieren kann. Also das ist der eine Punkt. Und bei Menschen mit Behinderungen und bei Menschen mit Migrationshintergrund, also da sage ich ganz ehrlich, da muss man ganz, ganz früh ansetzen. Man muss in der Bildung ansetzen. Wir haben ein viel zu ausmusterndes Bildungssystem, wo man ganz früh schon unterscheidet dann zwischen Unterstufengymnasium und zwischen neuer Mittelschule. Also ich bin wirklich überzeugt davon, wir müssen die Diskussion ganz ideologiebefreit führen, ob wir uns leisten können, dass wir Menschen mit Behinderung, Kinder mit Behinderung oder Kindern mit Migrationshintergrund wirklich auf dem Weg ins Erwachsenenleben verlieren können. Ich glaube, wir können uns das nicht leisten. Ich sage das seit Jahren und Jahrzehnten, wir haben keine Rohstoffe, so wie Öl und Gas, wir haben uns, wir haben die humanen Qualitäten sozusagen oder die Humanbauer und wir können uns nicht leisten, diese Menschen zu verlieren. Und mein ganz großer Appell immer war, schauen wir doch auf die Stärken dieser Menschen und nicht immer nur auf die Schwächen. Und wenn man gerade von Menschen mit Behinderungen spricht, die haben unheimliche Stärken. Ich kenne viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die dann sagen, wenn sie einen Menschen mit Behinderungen angestellt haben, ja, er ist einer der verlässlichsten oder sie ist einer der verlässlichsten, weil sie auch so gerne bereit sind, sich einzubringen. Aber da braucht es nur ganz viel Umdenken und ich bin auch überzeugt davon, dass es nicht so sein sollte, dass man sich freikaufen darf, sondern dass man wirklich sagt, schauen wir doch, dass wir Menschen eine Chance geben, weil auch Menschen mit Behinderungen möchten einen Beitrag leisten und sie können einen Beitrag leisten. Also da gibt's wirklich aus meiner Sicht noch viel zu tun. Und ich sage das auch ganz ehrlich, ich habe manchmal den Eindruck, da gibt's ganz viel ideologische Gräben, die wir noch nicht überwunden haben. Zu Lasten und auf Kosten von Menschen, die eigentlich auch einen Beitrag in der Gesellschaft leisten möchten. Also echt nur ein weiter Weg.
Dankeschön. Wir kommen zu einem Thema und da sind wir schon Richtung Zielgeraden unterwegs, zu einem Thema, das heißt Netzwerke. Der Business Run in ist Österreichs größte Sportnetzwerkveranstaltung mit jährlich rund 35.000 Teilnehmenden. Das muss man sich vorstellen. Wie wichtig sind denn Netzwerke, Frau Präsidentin?
Sehr, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, Netzwerke sind in allen Lebenssituationen wichtig. Ob ich Netzwerke als Mutter habe zu anderen Müttern, um zu wissen, was passiert in der Schule oder sonstige Dinge, aber auch Netzwerke, wie kann man sich weiterhelfen, Netzwerke in der Bildung. Also die Arbeiterkammer hat ja auch die Sozialakademie und die Betriebsräteakademie und dort erleben wir, wie wichtig Netzwerke sind, wo in der Sozialakademie von allen Bundesländern Funktionäre, Funktionärinnen sitzen, die sich dann über Jahre hinweg immer wieder austauschen, weil der Betrieb, der in Wien sitzt, hat oft die gleichen Probleme des Betriebes, der in Tirol sitzt. Also ein Netzwerk ist unheimlich wichtig und ein Netzwerk kann helfen. Das ist das, was wir oft sagen, dass da die Männer viel flotter dran sind, gute Netzwerke zu machen. Da haben wir Frauen auch ein bisschen einen Aufholbedarf noch, dass wir uns nicht scheuen, auch im Frauenbereich große Netzwerke auszuschöpfen, die es ja gibt. Und ich glaube, in jeder Lebenslage hilft uns ein Netzwerk, wenn ich weiß, wem kann ich jetzt anrufen, wenn ich ein Problem habe. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man das ausbaut. Und da hilft natürlich eine Veranstaltung wie der Business Run enorm dazu, denn auch dort treffe ich dann Leute, wenn ich mir vorbeigehe bei allen Unternehmen dann, die sagen, ah, können wir kurz plaudern, wir tauschen aus. Ich habe auch letztes Mal zwei Visitkarten wieder mitgenommen, um ein Netzwerk auszubauen. Also gerade Veranstaltungen, wo man eben andere Menschen trifft, nicht immer in der gleichen Blase unterwegs ist, kann sehr, sehr hilfreich sein.
Bin ich auch hundertprozentig der Überzeugung, dass Netzwerke wichtig sind. Ich bin auch der Meinung, dass da vielleicht die Männer uns ein bisschen voraus sind. habe ich auch eine These dazu. Ich bin überzeugt davon, dass Fußballspielen extrem dazu anregt, dass man schon als kleiner Bub lernt, dass man im Team stärker ist als alleine. Und diesen Mannschaftssport, diesen wirklich populären Mannschaftssport, den gibt's einfach für Mädchen nicht. Wir haben zwar
wohl jetzt auf,
Frauenfußball gibt's schon, aber so wie es ist. Darum holen wir dann auch bei den Netzwerken auf, hoffentlich. Genau. Ja. Aber das ist schon so eine, also ich habe das immer so gesagt, diese Seilschaften entstehen ja wirklich auch durch den Sport, sehr oft. Ja. Und die Buben lernen einfach, ich sehe das jetzt bei meinen Söhnen gesehen und bei meinen Enkelkindern, wie sich auch die kleinen Buben dann entwickeln, wenn sie auf einmal Teil eines Teams sind. Und dieses Netzwerken fängt da schon an, finde ich. Ja. Und ich glaube, da müssen wir Frauen wirklich noch nachholen. Aber wie gesagt, ich glaube, Netzwerke sind enorm wichtig. Möchte aber schon sagen, Netzwerke sollen nicht nur dazu dienen, dass man zum eigenen Vorteil dann irgendwelche Gemeinschaften halt nützt, das möchte ich auch in den, das hört man ja leider auch immer wieder, dass die Netzwerke dann nicht nur positiv genützt werden. Und ich glaube, das ist dann eigentlich den Gedanken des Netzwerkens wirklich abdringlich oder ist eigentlich negativ. Und deswegen sollen Netzwerke etwas Positives sein, damit man ja vielleicht auch anderen Menschen helfen kann.
Gerhard, wer rückt immer näher zum Mikrofon. Ich merke, du scharrst schon. Das liegt bei dir jetzt auch auf der Hand. Es gibt Partnerschaften. Wie wichtig sind die? Vernetzung immer neu mit neuen Branchen und Institutionen?
Ja, es ist, ich bezeichne den Business Run ja selber als Netzwerkveranstaltung oder Netzwerkplattform. Unsere Aufgabe ist es, diese Plattform so attraktiv und so groß wie möglich zu machen, dass jeder, der einen Bedarf sieht, jedes Unternehmen, jede Institution, jeder Verein, da reingreifen kann und teilhaben kann. Ja. Und ein Netzwerk ist für uns auf der anderen Seite natürlich auch wichtig, um diese Veranstaltung so zu organisieren, wie sie aufgestellt ist. In der Stadt ein Netzwerk zu haben, um gewisse Dinge und Bedarfe abzufedern, um Partner zu haben, die uns auch helfen, das zu finanzieren, ist dieses Netzwerk notwendig. Und ja, wir haben jetzt, glaube ich, in den ersten 4 Jahren auf der Donauinsel, die uns jetzt da ein neues Eventgelände beschert haben, schon auch gezeigt, dass wir gewillt sind, dieses Netzwerk auszubauen, die Plattform zu vergrößern. Wir haben viele Teilbereiche integriert, die es bisher nicht gab. Wir haben in den letzten Jahren auch den Charity-Gedanken stärker ins Bild gerückt. Wir haben mit der Tafel Österreich eine Kooperation, heuer neu mit der Winzirast. Also wir versuchen schon auch diese Netzwerkplattformen auszubauen und Unterstützer zu sein, dass jeder quasi da auch gut teilhaben kann und sich und als Sieger vom Platz geht. Nicht nur den Event zu gewinnen, indem man der Schnellste oder die Schnellste ist, sondern dass man für sich auch einen Vorteil mit nach Hause nehmen kann.
Renate, ich habe dir anlässlich unserer Jubiläumsfeier, das war im März, am sogenannten nicht Red Carpet, sondern das war unser Orange Carpet, habe ich dir die Frage gestellt, Erfolg ist eine Teamleistung. Trifft das nur auf den Business Run zu oder gilt das ganz allgemein in der Arbeitswelt? Und du hast damals schon herausgesprudelt, ich bitte jetzt darum.
Ja, da bleibe ich dabei. Der Erfolg ist eine Teamleistung. Ich bin generell eine Teamplayerin. Ich bin wahnsinnig stolz, Präsidentin der Wiener Arbeiterkammer und der Bundesarbeiterkammer sein zu können. Aber ganz ehrlich, was wäre eine Präsidentin ohne dem Team, der hinter ihr steht? Ich bin diejenige, die mir behauptet, wir haben die besten Experten und Expertinnen, die in aller Lebenslage Antworten haben. Und das ist schön, mit denen mitarbeiten zu können. Das heißt, auch da ist man im Team. Ich glaube, es gibt selten jemanden, der ganz alleine etwas schafft. Alleine kann ich ein Business ran schaffen, indem ich Erster werde. Das mache ich alleine. Aber die Frau Staatssekretärin hat es vorhin angesprochen, oft ist es der Druck, dass ich in der Menge da mitlaufe, die mich da mitzieht, der es schafft, dass ich noch schneller werde noch. Also auch selbst da habe ich ein Team hinter mir und ich war in jeder Lebenslage eine Teamplayerin, ich bleibe dabei. Im Team ist man stärker. Die Gewerkschaftsbewegung sagt das auch, nämlich je mehr wir sind, umso stärker sind wir unterwegs. Und jedes Team, je stärker es ist, kann auch mehr erreichen. Wir erleben das in vielen Situationen, wo sich viele zusammenschließen und sagen, das wollen wir jetzt umsetzen. Je mehr wir sind, umso eher kann man eine Forderung umsetzen. Ich bleibe beim Team.
Alles klar. Liebe Frau Staatssekretärin, der Business Run feiert heuer den 25. Geburtstag. Wie soll die Arbeitswelt in 25 Jahren ausschauen?
Naja, am besten, glaube ich, wäre es, wenn die Arbeitswelt so ausschaut, dass man so ausschaut, dass man sagt, die Unternehmerinnen und die Arbeitnehmerinnen sind ein Team. ist. Ich bin wirklich überzeugt davon, auch da gilt, dass man gemeinsam viel mehr erreichen kann, wenn man sich auch in Unternehmen als Team fühlt, ja, und was Arbeitnehmerinnen genauso wertvoll sind wie, oder Arbeiter genauso wertvoll sind wie der, weiß nicht, der Prokurist oder der Aufsichtsrat. Ich glaube, das wäre ist ein schönes Bild. Für mich wäre es auch wirklich sehr schön, wenn es gelingen könnte, dass man, wie wir vorher die Frage gehabt haben mit den Menschen mit Behinderungen, dass es ganz selbstverständlich ist, dass es keine Behindertenwerkstätten gibt, sondern dass man einfach gemeinsam arbeitet in einer inklusiven Arbeitswelt. Das wäre auch ein schönes Bild. Und dass man in den Unternehmen wirklich auch darauf achtet, dass eben die Menschen gesund arbeiten können, gesund auch in den Betrieben älter werden können und dass man irgendwie vielleicht aufeinander Acht gibt, um gemeinsam zum Erfolg zu kommen. Also das wäre so aus meiner Sicht ein wirklich schönes Bild. Und dass die Arbeit auch im Leben von Menschen als sehr wertvoll gesehen wird. Vielleicht nur ein letzter Satz, weil das nicht zu lang wäre. Ich finde es nicht wirklich dienlich, wenn man am Mittwoch schon beginnt, in Radiosendungen zu sagen, es ist eh bald wieder Wochenende. Ich glaube, dass Arbeit enorm wertvoll sein kann für die eigene Zufriedenheit im Leben und dass man wieder auch den Fokus dahin richtet. Aber da braucht es natürlich auch eine gute Arbeitswelt, wo man sich auch in den Betrieben wohlfühlt. Aber das ist schon ein schöner Gedanke, dass die Arbeit wieder auch als positiver Teil des Lebens gesehen wird.
Frau Präsidentin?
Ich kann jetzt alles unterstreichen und unterstützen, was eben gesagt wurde. Ich würde mir auch diese Arbeitswelt wünschen und ich würde mir das wünschen, was heute auch schon angesprochen wurde, dass Unternehmer bei jedem Beschäftigten nicht immer die Schwächen sehen, sondern die Stärken sehen. Denn es gibt keinen Beschäftigten, der nicht in irgendeiner Situation eine Stärke aufweist, die Stärken hervorheben. Und dass es diese Teams auch gibt, was eben angesprochen wurde, nämlich Geschäftsführung zu den Beschäftigten. Und dass für jeden die Tür eines Chefs offen sein muss, in der Arbeiterkammer ist es so, gilt auch für unsere Lehrlinge und ein gutes Miteinander. Und ich würde mir wünschen, dass wir in der Arbeitswelt es wieder schaffen, den Druck bei den Beschäftigten rauszunehmen, nämlich aufgrund der Digitalisierung und dass es hier auch klare Rahmenbedingungen gibt, wann wird irgendein Gerät abgeschaltet. Wir haben Unternehmen, die tatsächlich sagen, ab 20 Uhr darf kein E-Mail mehr versendet werden, es kriegt einen roten Punkt. Das ist ein Vorzeigeprojekt für mich. Ich würde mir wünschen, dass wirklich Beschäftigte am Abend zu gewisse Uhrzeiten einfach wirklich abschalten können und nicht nur um Mitternacht auch E-Mails beantworten. Also wirklich geregelte Arbeitszeiten, Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten, der Betriebsräte verstärkt haben und damit eine Teamplayung zwischen Unternehmen und Beschäftigten. Das wäre die richtige Arbeitswelt, die vielleicht auch Spaß macht, wie du sagst, nämlich Arbeit gehört zum Leben. Und es ist immer schön, ich habe das Glück gehabt mein ganzes Leben, dass ich einen Job habe, der mir wirklich, wirklich taugt, wo ich weiß, ich kann was bewegen, immer in einem guten Team unterwegs war und das wünsche ich allen.
Genau, und ich glaube, wichtig oder was auch in 25 Jahren ganz sicher so ist, wenn wir in die Zukunft schauen, wir haben dann kein Lohngefälle mehr zwischen Männern und Frauen. Das haben wir dann natürlich in 25 Jahren ist das ganz, ganz weg sozusagen. Das ist der eine Punkt und ich bin nicht sicher, wir haben es dann geschafft, dass wir in allen Aufsichtsräten mindestens 50% Frauen haben.
Na, dann haben wir das besprochen. Gerhard, ich stelle nur ganz kurz die Frage, vielleicht eine kurze Antwort. In 25 Jahren Business Run?
Sieht die Arbeitswelt genauso aus, wie wir es gerade gehört haben. Der Business Run ist nach wie vor attraktiv für diese Arbeitswelt. Und er beginnt bereits am Donnerstag in 25 Jahren mit einem Business Run mit über 30.000 Teilnehmern. Am Freitag danach nutzen wir diese Infrastruktur, um dort einen Kinderbewerb für 10.000 Kinder zu veranstalten. Am Nachmittag ein Schulsportfest mit Lehrerinnen und Lehrern und am Samstag in der Früh eine Matinee, ein Konzert am Abend und am Sonntag in der Früh ein multikulturelles Ereignis, das dieses Wochenende Business Run über 4 Tage abschließt.
Aber das ist jetzt, aber warum erst in 25 Jahren?
Weil die Gespräche, die ich in diese Richtung geführt habe, noch etwas fruchten müssen.
Und dann müsst ihr irgendwas für Senioren machen. Wir sind da, ich bin dann 86 und dass ich dann nur mitlaufen kann, müsst irgendeinen Bewerb machen, dass
das habe
passt.
Ich jetzt gerade vergessen. Am Sonntag früh gibt es ein Frühturnen.
Ja. Aber jetzt hänge ich, muss ich da muss ich nochmal innehalten, ganz kurz.
Das ist spannend.
Das ist aber doch nicht 25 Jahre bis dorthin, oder? Das ist doch möglich in ein paar Jahren.
Das ist eine Vision, die ich ja schon länger im Kopf herumtrage.
Lass mir das kurz sagen. Ja, das bitte. Ist doch Wahnsinn. Ihr baut für die Insel, für eigentlich von 15 Uhr bis Mitternacht. Ein Aufwand, der unglaublich ist.
Ja, wir bauen für diese Veranstaltung 10 Tage lang auf und 3 Tage lang ab. Und sie dauert 6 Stunden.
Genau, das meine ich.
Sagen wir 8 Stunden mit dem Tralala danach. Und meine Intention wäre die Infrastruktur, der es ja egal ist, ob sie am Freitag oder am Samstag noch einmal zum Einsatz kommt, weil das Zelt, dem ist es egal, ob es am Samstag auch noch dort steht. Man könnte da 1000 Dinge andocken. Und ich habe schon einige Gespräche geführt und gesagt, baut doch nicht jeder sein eigenes Werkel auf im September. Ich baue ab, der Nächste baut wieder auf. Sondern überlegt euch, wer kann mein Event-Gelände nutzen für andere Geschichten. Und es gibt in der Stadt ja, Wien floriert ja, was Events betrifft. Und in diese Richtung möchte ich einfach aktiver werden und auch Angebote machen, dass man das erweitert. Ja, da braucht man helle Köpfe, die da aber auch ein bisschen gemeinsam das Risiko mit uns bewertet. Was kann man da alles machen? Aber das wäre echt eine Vision.
Und es gibt es in 25 Jahren dann auch noch, nicht erst in 25 Jahren.
Ah ja, eben, das gibt's noch dann.
Ein letzter Satz dazu, solche Veranstaltungen gibt es schon. In Dänemark gibt es einen Business Run, der dauert 3 Tage. Und da spielen genau diese Dinge.
Also, wir freuen uns darauf. 2028 gibt es schon vielleicht.
Schauen wir mal. Wir werden uns bemühen, wenn wir nicht locker lassen, einen Antrieb zu haben, um Dinge weiterzuentwickeln.
Meine Damen, ich hätte noch jetzt gerne zum Abschluss unseres Podcasts, was gibt ihr denn den Unternehmen und den Teilnehmenden mit, die heuer im Jubiläumsjahr dabei sind?
Wurde in der Runde schon angesprochen, was ich Ihnen mitgebe, ist, dass der Sport nicht nur an dem Tag stattfindet beim Business Run, sondern tatsächlich auch den Beschäftigten die Möglichkeit gibt, während des Jahres, da bietet sich an, dass man Betriebssport macht, dass wir hier auch schauen, die Arbeiterkammer hilft da, unterstützt da, nämlich, dass die Beschäftigten auch gesund in die Pension gehen können. Daher brauchen Beschäftigte auch einen Ausgleich zu dem Job, den sie haben, der manchmal wirklich nicht einfach ist. Und ich würde mir wünschen, dass sie diesen Teamgeist, der dort entsteht und der entsteht dort, dieser Teamgeist, diese Netzwerke, die dort entstehen, dass man die auch in den Alltag des Berufes mitnimmt, nämlich in die Betriebe hineinbringt.
Ich mag einfach nur ein großes Danke sagen an die Unternehmen, dass sie wieder bereit sind, mitzumachen, weil der Erfolg hängt ja davon ab, dass viele mitmachen. Deswegen ein großes Danke an die Unternehmen, dass sie wieder dabei sind, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit geben. Das mag ich den Unternehmen sagen. Und den Teilnehmenden mag ich einfach wirklich viel Freude wünschen, viel Spaß wünschen, dass sich die eigenen Erwartungen erfüllen, sei es von einfach dabei sein und diese 4,3 Kilometer mit dem letzten Anstieg, der wirklich heftig ist, zu schaffen. Oder ob ich die Bestzeit laufe, es ist ganz egal. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie das
aber
schaffen.
Aber dann im Ziel stehe ich und begrüße alle.
Ja, ja.
Kein Anstieg zu hoch sein.
Nein,
oder?
Eh nicht. Stimmt, das ist dann die Entschädigung. Aber das ist, was ich den Läuferinnen mitgebe, wirklich so, nutzt einfach diesen Tag und seht ihn einfach als Freude und mit Spaß und so genau.
Gerhard, du hast fast das Schlusswort. Das Schlusswort habt ihr nie, aber du hast jetzt das Schlusswort an die beiden Damen. Hochkarätiger geht's ja nicht mehr. Danke für den Podcast.
Ja, also an der
Podcast.
Stelle möchte ich mich wirklich ganz herzlich bedanken. Ich sehe es als wirklich große Wertschätzung, dass wohlwissend, welche Taktung Sie in Ihren Terminkalendern haben, dass Sie uns so viel Zeit schenken, um diesen Podcast zu machen. Wir sehen uns ja im Zuge des Business Runs auch noch bei der Pressekonferenz Ende August und dann bei einer hochkarätigen Podiumsdiskussion am Renntag. Danke vielmals. Es ist wirklich ganz super, auch die Zusammenarbeit auf dieser Ebene mit Ihren Mitarbeitenden. Und ja, so soll es sein, so soll es bleiben. Herzlichen Dank.
Ich sage Dankeschön. Meine Damen und Herren, schön wäre es, wenn Sie den Podcast anhören, wenn Sie ihn liken, wenn Sie ihn teilen. Es war eine spannende, sehr schöne Diskussion. Ich sage Dankeschön an die Präsidentin der Arbeiterkammer Österreich, Renate Anderl. Dankeschön an die Frau Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentinnenschutz, Ulrike Königsberger-Ludwig. Dankeschön dir, lieber Gerhard. Das war's. Dankeschön, sagt Andi Marek. Und bis zum nächsten Mal.
Danke, Andi.
Dankeschön.
Dankeschön.